Beerdigungen hatten Mira Hansen früher einmal etwas bedeutet. Doch seit jenem Jahr, in dem sie zwischen Leben und Tod gefangen gewesen war, hatte der Tod seine Bedrohlichkeit verloren. Es war nicht mehr Trauer, die sie beim Anblick des Sarges verspürte, sondern etwas Tieferes. Eine ungreifbare Leere, wie ein Echo aus der Dunkelheit. Denn Mira war nicht einfach nur im Koma gewesen. Nein, das Wort war nicht ansatzweise ausreichend. Sie war weg. Verschollen in einer Welt jenseits jeder Vorstellung. Eine Welt ohne Traum, ohne Zeit, ohne Trost. Es war kein Koma, wie es Ärzte beschrieben. Vielmehr war es ein erdrückendes, stilles Nichts. Eine völlige Entkopplung von Raum und Sein. Kein Licht, keine Geräusche, keine Gedanken. Nur ein ewiges, alles verschlingendes Schwarz, das an ihrer Seele nagte. Und je länger sie darüber nachdachte, desto mehr hatte sie das Gefühl, wieder hineingezogen zu werden. Der Abgrund lauerte, hungrig wie ein Raubtier, das nie vergaß. In solchen Momenten war es ihre Schwester Clara, die sie zurückzog. Ein Blick in ihre Augen genügte oft, um sich wieder im Hier und Jetzt zu verankern. Wenn Clara nicht gewesen wäre, wäre Mira längst verloren. Wahrscheinlich für immer. Der Preis für diese Rettung war hoch gewesen. Clara hatte ihren rechten Arm geopfert, um Mira aus dem Nichts zurückzuholen. Eine Entscheidung, die ihr Gesicht bis heute mit Schmerz und Stolz zugleich überzog. Sie sprach selten darüber. Und wenn, dann in Bruchstücken. Als sei es ein Fluch, den sie nicht aussprechen durfte. Doch obwohl Mira wieder in der Welt der Lebenden war, fühlte sie sich nie ganz zurückgekehrt. Etwas haftete ihr an, etwas Dunkles. Es war, als würde ein Schatten an ihrer Seele kleben. Und sie wusste, es hatte begonnen, als sie vor über einem Jahr mit Clara das verlassene Anwesen von Thurston Manor betreten hatte. Nun stand sie am Rand einer kleinen Kapelle. Ein schlichter Sarg wurde gerade an den Altar getragen. Die Luft war trocken, schwer. Draußen rüttelte der Wind an den kahlen Ästen. Mira fröstelte. Die Erinnerungen an die letzten Monate, an das, was zwischen ihrem Erwachen und diesem Tag geschehen war, begannen sich zu ordnen. Langsam. Wie Puzzleteile, die sich widerwillig aneinander fügten. Nur wenige Tage nach ihrem Erwachen im Olaf-Rehabilitationszentrum hatte sich ein Fremder angekündigt. Sein Name war Dr. Adrian Voss, ein Vertreter einer Organisation, die sich selbst Janus-Projekt nannte. Ein seltsamer Name, aber nicht halb so seltsam wie das, was er mitgebracht hatte. Voss trat ohne Eile in ihr Zimmer. Er war schmal, mit glatten, dunklen Haaren und einem Blick, der alles durchdrang. In den Händen hielt er eine Mappe voller Fotos. Er legte sie langsam, fast rituell, entgegen den Uhrzeigersinn auf das Tablett vor ihr. Die Bilder waren verstörend. Männer und Frauen mit toten Augen, eingefroren in Angst oder Verzweiflung, ihre Gesichter farblos, ausdruckslos, leblos. Als hätte man ihnen nicht nur das Leben, sondern auch jede Erinnerung geraubt. Mira musste wegsehen. »Was ist das?« fragte sie, obwohl sie es längst wusste. Ihr Herz pochte. »Das ist die Realität, Mira«, antwortete Voss ruhig. »All diese Menschen sind Opfer des Wesens, das wir den Spiegeldämon nennen. Ich habe Clara bereits alles erklärt. Jetzt bist du an der Reihe.« Mira spürte, wie die Kälte zurückkehrte. Der Name allein ließ die Dunkelheit in ihr aufwallen wie eine schwarze Flut. Voss fuhr unbeirrt fort. »Diese Menschen. Sie sind nicht wirklich tot. Nicht ganz. Ihre Körper sind hier geblieben, aber ihre Seelen, sie wurden verschleppt. In jene Welt, in der du die letzten 6 Monate warst.« »Die Traumlose«, flüsterte Mira. Voss nickte. »Die wahre Welt. Die jenseitige Sphäre. Manche nennen sie auch das Dämmerreich. Du warst dort. Und vielleicht hast du einige von ihnen gesehen.« Mira konnte nicht mehr hinsehen. Ein Bild zeigte einen jungen Mann mit sandblondem Haar. Seine Augen riefen in ihr eine Erinnerung wach, die nicht greifbar, aber tief war, wie ein Schatten, der am Rand ihres Bewusstseins lauerte.
Ich kann mich nicht erinnern, flüsterte sie. Es ist wie ein Nebel. Wenn ich versuche, ihn zu durchdringen, verliere ich mich wieder.
Voss wirkte enttäuscht. Dann komme ich ein anderes Mal wieder. Er ließ sie allein, mit den Bildern, den Gedanken und dem Echo des Abgrunds. Später, als der Himmel draußen in bleiernes Grau überging, saß Mira am Fenster. Der Blick auf die Hügel von Dunwich County schien sie zu beruhigen. Die Farben der Landschaft, grün, grau, wolkenverhangen, hatten etwas Tröstliches. Doch dann geschah etwas Merkwürdiges. Der Blick in die Ferne ließ sie wegsinken. Ein Ruf, ein inneres Ziehen. Sie spürte, wie ihre Füße sie wie im Trancezustand an das Fenster trugen. Ehe sie es bewusst wahrnahm, stand sie auf dem Fenstersims. Der Abgrund lag vor ihr.
»Mira, nein!«
Claras Stimme riss sie zurück. Mit Tränen in den Augen zog sie sie vom Fensterbrett.
»Ich weiß nicht, was das war«, stammelte Mira.
Ihr Körper zitterte, ihre Gedanken taumelten.
»Voss hat mich geschickt«, sagte Clara leise, während sie Mira zurück ins Bett half. »Er will, dass wir es gemeinsam versuchen«, das Projekt Noctis. Es könnte helfen. Ein Experiment?
Mira schüttelte den Kopf. Ich komme nicht zurück. Nie wieder. Clara schwieg einen Moment, dann sagte sie, aber wenn andere dort noch gefangen sind, so wie du es warst,
dann sind sie verloren, sagte Mira kalt, so wie ich es bin.
Clara sah sie mit gebrochenem Blick an. Doch Mira wandte sich ab, starrte wieder hinaus auf die Hügel. Der Schatten war zurück. Und er würde nicht gehen. In der kommenden Nacht fand Mira keinen Schlaf. Und als sie endlich in einen unruhigen Traum fiel, war sie wieder dort, in der Dunkelheit. Aber diesmal war es anders. Die Gänge des Krankenhauses waren leer. Schwarz floss über die Wände wie Schleim. Aus der Ferne kam ein leises Wimmern. Als sie um eine Ecke bog, sah sie sie. Kinder, ohne Gesichter, nur mit Mündern voller messerscharfer Zähne. Und sie sangen. Ein einziger, grausamer Satz. Sie kommt. Mira wusste, wer gemeint war. Clara. Und dann sah sie ihre Schwester. Eingewickelt in eine rote Haut, aus der sie sich nicht befreien konnte. Und Mira begriff mit Grauen, dass sie es war, die sie zerriss. Mit bloßen Händen. Blut überall. Ihre Hände, ihr Gesicht, ihre Schuld. Sie wachte schreiend auf, ihre Hände blutig. Sie hatte versucht, sich die Ohren abzureißen. Die Dunkelheit war nicht vorbei. Sie hatte nur gewartet. Und sie wollte mehr. Mira erwachte in einer sterilen Stille. Die Neonlichter an der Decke summten schwach. Ein dumpfer Schmerz pochte in ihrem Kopf, als würde ein fremder Takt gegen ihre Schläfen hämmern. Ihre Hände waren verbunden, das weiße Bettlaken mit feinen Blutspuren durchsetzt. Sie erinnerte sich an das letzte Bild in ihrem Traum, Claras lebloser Blick, umrahmt von Hautfetzen und flüsternden Schatten. Ein Arzt betrat das Zimmer, begleitet von einem sanften Piepen der Monitore. Es war Dr. Jonas Kellberg, der zuständige Neurologe. Er lächelte routiniert, doch seine Augen verrieten Nervosität, vielleicht sogar Furcht. »Sie hatten einen schweren Anfall, Mira«, erklärte er, während er ihren Blutdruck überprüfte. »Sie haben sich selbst verletzt. Wissen Sie noch, was passiert ist?« Mira schwieg. Was hätte sie sagen sollen? Dass sie in einer Welt aus Dunkelheit und Zähnen gewesen war? Dass ihre Schwester von Kreaturen ohne Augen gefressen wurde, während sie selbst sie mit bloßen Händen zerriss? »Ich muss mit Clara sprechen«, sagte sie stattdessen. »Sofort.« Dr. Kellberg nickte, verließ wortlos das Zimmer. Sekunden später betrat jedoch nicht Clara den Raum, sondern wieder Dr. Adrian Voss.
Sein Auftritt war still, fast schon rituell. In seiner Hand trug er ein kleines, metallbeschlagenes Kästchen, das er auf das Beistelltischchen stellte. »Clara ist in Sicherheit. Sie schläft«, sagte er ruhig. »Aber Sie, Mira, sind erwacht. Was wollen Sie von mir?« Ihre Stimme war rau, angestrengt. »Sie haben den Ruf gehört. Sie waren im Jenseits. Die meisten Menschen, die diesen Ort betreten, kehren nie zurück. Aber sie haben es überlebt.« Er öffnete das Kästchen. Darin lagen merkwürdige Instrumente, alte Fotografien und ein vergilbtes Schriftstück mit lateinischer Handschrift. Voss entnahm ein altes Bild, ein Schwarz-Weiß-Foto einer Frau mit starren Augen und aufgerissenen Lippen. Neben ihr ein Schemen, kaum erkennbar, als wäre das Licht selbst an dieser Stelle gestorben. »Das hier«, begann Voss, »ist eine der ersten dokumentierten Begegnungen mit dem, was wir die Spiegelwesen nennen. Sie existieren parallel zu uns, aber sie durchdringen manchmal unsere Realität. Sie ernähren sich nicht von Fleisch, Mira, sondern von Gedanken, Träumen, Erinnerungen.« »Ich war dort«, flüsterte Mira. »Sie waren überall.« »Das Janus-Projekt«, fuhr Voss fort, »wurde gegründet, um diese Bedrohung zu untersuchen und zu bekämpfen. Clara hat sich freiwillig gemeldet. Sie war Teil des Programms Noctis, einem Versuch, die Grenze zwischen den Welten kontrolliert zu durchschreiten. Doch wir brauchen jemanden wie Sie, Mira. Jemanden, der nicht nur gegangen, sondern auch zurückgekehrt ist.« Mira erinnerte sich an den Moment am Fenster, an den Ruf, an die Stille, die sie lockte wie ein vertrauter Atem. Etwas war noch immer mit ihr verbunden, eine Narbe in der Realität selbst. »Wollen Sie, dass ich zurückgehe?«, fragte sie zögernd. »Nicht sofort«, antwortete Voss. »Zuerst müssen Sie lernen, mit dem Einfluss umzugehen. Einige der Ärzte hier sind ehemalige Mitglieder der Forschungseinrichtung in Clear River. Sie arbeiten mit uns zusammen. Unter ihnen auch Dr. Kelberg. Wir entwickeln derzeit eine Substanz, die den Eintritt kontrolliert. Das Noctis-Protokoll. Sie könnte Ihnen helfen, bewusst zwischen den Welten zu reisen.« »Ein Medikament?« Mira runzelte die Stirn. »Intrathekale Injektion«, erklärte Voss sachlich. »Es wird direkt in Ihre Rückenmarksflüssigkeit verabreicht. Der Effekt ist nicht angenehm, aber es kann Ihnen ermöglichen, Ihre Gabe zu nutzen. Sie wären nicht länger nur ein Opfer.« Mira wollte lachen, aber ihr war nicht danach. Stattdessen erinnerte sie sich an den Blick in Claras Augen, als sie sie vom Fenster gezogen hatte. Mitleid, Furcht, Hoffnung. »Und wenn ich Nein sage?« »Dann wird jemand anderes an ihrer Stelle gehen. Vielleicht Clara. Vielleicht jemand ohne ihre Erfahrung. Aber der Preis wird hoch sein. Es gibt bereits Verluste.« »Wessen Beerdigung war das vorhin?« Voss zögerte kurz. Dann sagte er: »Dr. Helena Marek, unsere ehemalige Leiterin. Sie hat versucht, den Übergang ohne Stabilisierung zu durchqueren. Ihr Körper wurde aufgefunden. Ihr Geist blieb verschollen.« Stille legte sich wie Staub über das Zimmer. »Ich habe Clara in meinem Traum gesehen«, flüsterte Mira. »Sie war gefangen. Sie wurde zerrissen. Ich glaube nicht, dass es nur ein Albtraum war.« »Es war eine Warnung«, sagte Voss. »Sie kommen näher.« Ein seltsames Geräusch ließ beide aufhorchen. Irgendwo auf dem Flur schlug Metall gegen Fliesen. Schritte, dann Stille. »Was war das?«, fragte Mira. Voss stand bereits auf. »Vielleicht ein Patient. Vielleicht auch etwas anderes.« Als er das Zimmer verließ, war Mira allein. Aber das Gefühl der Einsamkeit war trügerisch. Etwas war mit ihr im Raum. Etwas, das nicht atmete, nicht sprach, aber spürte. Sie setzte sich langsam auf, legte die Decke zurück und sah an sich hinunter. Ihre Haut war blass, fast durchsichtig, und auf ihrem Unterarm, dort wo früher nie etwas gewesen war, zeigte sich nun ein feiner Abdruck, wie das Fragment eines Symbols. Kein Tattoo, sondern eine Markierung, als hätte die Dunkelheit sie gebrandmarkt. Draußen begann es zu regnen. Und mit jedem Tropfen, der gegen das Fenster schlug, schien der Raum ein wenig dunkler zu werden. Mira wusste, das Janus-Projekt hatte sie nicht gerettet. Es hatte sie geöffnet und etwas hatte hindurchgeblickt. Clara Hansen spürte zuerst die Wärme. Nicht die angenehme Wärme einer Decke oder eines Sonnenstrahls, sondern jene feuchte, erdrückende Hitze, die in den Knochen kroch und den Atem schwer machte. Sie wollte sich bewegen, aber ihr Körper war wie zementiert. Ihre Lider brannten, als sie versuchte, sie zu heben, als müsste sie sie gegen das Gewicht einer unsichtbaren Kraft stemmen. Endlich öffnete sie die Augen und erkannte sofort, dass sie nicht mehr in der Klinik war. Dunkelheit umgab sie. Doch es war keine natürliche Dunkelheit. Sie war zäh, organisch. Die Luft war dick wie Sirup, feucht wie Atem auf kaltem Glas. Jeder Atemzug war ein Kampf gegen den Widerwillen des Raumes selbst. Der Boden unter ihr pulsierte, fühlte sich lebendig an, warm, schwammig, fast fleischlich. Ein fauliger Geruch stieg ihr in die Nase, metallisch und süßlich zugleich, als wäre das gesamte Areal aus geronnenem Blut geformt. Sie richtete sich mühsam auf, ihre Beine fühlten sich wie hohl an. Jeder Schritt, den sie wagte, erzeugte ein feuchtes, schmatzendes Geräusch, als würde sie über zersetztes Gewebe laufen. Die Wände zu beiden Seiten waren feucht, zitternd. Als sie eine davon berührte, zuckte sie zusammen. Sie war warm und sie zuckte zurück. Es war, als würde sie die Haut eines schlafenden Tieres streicheln. »Hallo?« flüsterte sie, mehr aus Instinkt als aus Hoffnung. Ihre Stimme hallte durch die Dunkelheit, aber es war kein Echo wie in einer Höhle. Es war ein Echo wie aus einem fremden Mund. Die Worte kamen zurück. Verzerrt, als wären sie durch ein uraltes Tonband gespielt worden, das bald zerreißen würde. Sie rief erneut, »Ist jemand da?« Wieder diese seltsame Rückmeldung, nun begleitet von einem kratzenden Wispern, das sich in ihren Schädel bohrte. Ihre Beine zitterten, aber sie ging weiter, an den Wänden entlang, blind vorwärts. Es gab keinen Horizont, kein Ziel, nur sie und das Gefühl, beobachtet zu werden. Während sie tiefer ging, veränderte sich die Umgebung. Die Wände begannen, Knochenfragmente zu zeigen, teilweise bedeckt mit rohem Gewebe. Augenlose Gesichter schienen aus der Struktur zu wachsen, manche in stummer Qual erstarrt, andere mit Mündern, die zu einem ewigen Schrei geöffnet waren. Doch kein Ton kam heraus. Nur das Tropfen von dunkler Flüssigkeit, das aus den Decken sickerte, wie schwarzes Regenwasser. Plötzlich hörte sie es. Das Flüstern. Nicht in ihrem Kopf, nicht in der Ferne. Direkt hinter ihr. Clara drehte sich ruckartig um, aber da war nichts. Nur die zitternden Wände, die mit ihr zu atmen schienen. Ihr Herz raste. Die Hitze, die Enge, das Gefühl, nicht allein zu sein. Es wurde zu viel. Sie wollte schreien, doch sie wusste, dass dieser Ort ihre Angst nur fressen würde. Nicht um sie zu verschlingen, sondern um sie zu spiegeln. Dann sah sie es. In der Ferne ein Leuchten. Kein Licht, wie man es kennt. Es war schwarz. Ein Leuchtturm, der Schatten ausstrahlte, tief in einem gewaltigen Hohlraum, so groß, dass er die Realität zu verbiegen schien. Der Lichtstrahl des Turms schnitt durch die Dunkelheit wie ein Skalpell und färbte die Umgebung noch dunkler. Clara spürte sofort die Wirkung. Ihre Haut begann zu brennen. Nicht von außen, sondern von innen, als würde das Licht ihre Erinnerungen entzünden. Sie taumelte. Ihre Knie gaben nach. Doch sie konnte den Blick nicht abwenden. Der Leuchtturm schien zu rufen. Keine Worte, nur ein Gefühl. »Komm näher.« »Nein«, hauchte sie, drehte sich weg und rannte. Oder zumindest versuchte sie es. Ihre Beine gehorchten nur halb. Der Boden schien sie zurückhalten zu wollen, doch sie kämpfte sich weiter, tastete sich durch Tunnel, die pulsierend lebten. Dann, wie aus dem Nichts, kamen sie. Die Kinder. Dutzende von ihnen, ihre Körper klein, aber verzerrt. Sie standen da mit dem Rücken zu ihr, starrten in einen finsteren Gang, aus dem etwas oder jemand hervorzukommen schien. Als Clara näher kam, drehten sie sich um. Sie hatten keine Gesichter, keine Augen, keine Nasen, nur Münder. Riesige, zahnige, aufgerissene Münder, die aussahen, als wären sie nie zum Lächeln geschaffen worden. Und sie flüsterten. Nicht mit Worten, mit Tönen, die älter waren als Sprache. Eine wiederkehrende Phrase, dumpf und schneidend zugleich. Sie kommt. Clara wich zurück, doch die Kinder kamen näher. Ihre Münder bewegten sich synchron, ihre Worte wurden zu einem Singsang, einer Litanei aus Wahnsinn. Mein Blut geboren, mein Blut zerstört. Sie kommt. Clara hielt sich die Ohren zu, wollte sie nicht hören, doch es war zu spät. Zwischen ihnen, wie ein rituelles Opfer, lag sie selbst. Oder das, was aus ihr geworden war. Eingewickelt in ein seidiges, rotes Gewebe. Zuerst glaubte sie, es sei ein Kokon. Dann erkannte sie die Struktur. Es war ihre Haut.
Nein,
flüsterte sie. Sie rannte auf sich selbst zu, begann zu reißen und zu reißen, bis die Gestalt vor ihr die Augen aufschlug und mit dem Chor der Kinder zu schreien begann. Clara erwachte schweißgebadet. Ein Ordner stand über ihr. Seine Hände hielten ihre Arme fest. Sie schien sich verletzt zu haben. Ihre Nägel waren blutig, ihre Schläfen zerkratzt. Sie hatte versucht, die Ohren abzureißen. Sie weinte, atmete flach, sah sich panisch um.
»Clara, es ist vorbei. Du bist hier. Du bist sicher.«
Aber das war sie nicht. Sie war zurück. Doch etwas war mit ihr gekommen. Die Stille in Claras Krankenzimmer war trügerisch. Hinter dem gedämpften Summen der medizinischen Geräte und dem regelmäßigen Ticken der Wanduhr lauerte etwas. Eine Präsenz, die Clara nicht benennen konnte, aber umso deutlicher spürte. Es war wie ein Film über der Realität. Dünn. Durchscheinend, und doch fühlte sie sich an, als würde sie jede Bewegung behindern, jedes Geräusch dämpfen, jedes Licht verschlucken. Dr. Kelberg hatte ihr nach dem nächtlichen Vorfall Beruhigungsmittel gegeben, aber sie wusste, was sie gesehen hatte, war kein gewöhnlicher Albtraum. Sie hatte es gerochen, geschmeckt, berührt. Der Geruch von schwarzem Blut. Das Gefühl von heißem Fleisch unter ihren Füßen und der Anblick dieses Leuchtturms. Ein Bauwerk aus Schatten, das Dunkelheit ausstrahlte, statt sie zu bannen. Als Mira schließlich an ihr Bett trat, trug sie denselben Ausdruck wie Clara, erschöpft, aber entschlossen. »Du warst dort«, sagte Mira leise, als sie sich setzte. »Ich habe es gespürt, sogar im Schlaf.« Clara nickte. Ich habe dich gesehen. Oder zumindest etwas, das du hättest sein können. Die beiden Schwestern sahen einander an. Zwischen ihnen lag ein unausgesprochener Pakt. Sie wussten beide, dass sie sich nicht einfach erholt hatten. Etwas war in ihnen zurückgeblieben. Etwas hatte ihre Körper verlassen und war mit etwas anderem zurückgekehrt. »Dr. Voss war heute hier«, sagte Mira schließlich. Er meinte, das Noctis-Protokoll könnte helfen, uns stärken, uns vorbereiten. Clara rieb sich den Arm stumpf. Die Phantomschmerzen waren wieder da. Und doch, dort, wo ihre rechte Hand einst war, spürte sie seit kurzem ein schwaches, vibrierendes Kribbeln, als wäre sie noch da oder als würde sie in einer anderen Welt noch existieren.
»Ich glaube, ich habe sie gesehen«, flüsterte sie. Die Wesen, nicht nur die Kinder. Da war noch etwas anderes, größer. Ich habe deinen Namen gehört, Mira, und einen anderen, Navi oder Navar.
Miras Gesicht wurde blass.
»Du auch?«
fragte sie. »Ja.« Ein Klopfen unterbrach ihr Gespräch. Dr. Voss trat ein, diesmal in Begleitung von zwei Männern in ziviler Kleidung. Beide wirkten angespannt. Ihre Blicke huschten ruhelos durch den Raum.
»Wir haben ein Problem«, sagte Voss ohne Umschweife. »Etwas ist in der Klinik. Etwas, das nicht hierher gehört.«
»Was meinen Sie?« fragte Clara, obwohl sie es längst wusste. Voss warf ihr einen forschenden Blick zu, dann stellte er einen Laptop auf den Tisch. Das Display zeigte eine Überwachungskamera. Der Flur des westlichen Flügels war leer. Doch plötzlich, mit einem Bildfehler, einem flackernden Verzerrungseffekt, tauchte eine Bewegung im Bild auf. Etwas Kriechendes, Dunkles, kaum zu erkennen. Es schien zu zittern. Dann war es verschwunden. »Das ist von letzter Nacht. 5 Minuten, nachdem Sie Clara aus dem Traum geholt haben. Seitdem haben sich 3 Patienten selbst verletzt. Einer wurde bewusstlos in einem Lüftungsschacht gefunden. Er hatte sich selbst die Lippen zugenäht.« Clara schluckte. Ihr Magen rebellierte. »Sie haben etwas mitgebracht«, sagte Voss. »Sie waren offen, empfänglich, das zieht sie an.«
»Was ist es?«
Mira flüsterte kaum hörbar.
»Wir wissen es nicht. Noch nicht. Aber wir glauben, es hat mit dem Leuchtturm zu tun, den Sie beide beschrieben haben.
Und mit einem alten Begriff, den wir schon bei früheren Fällen gehört haben. Navar. Der Name taucht in alten Ritualtexten auf, die auf das Janus-Projekt zurückgehen. Einige unserer Forscher vermuten, dass er ein Wächter ist. Oder ein Schlüssel.
Oder beides«,
sagte Clara. Ihre Stimme war hohl. Die Männer in Zivil warfen sich nervöse Blicke zu. Einer von ihnen, ein großgewachsener, schmalgesichtiger Mann mit glasigen Augen, flüsterte:
»Das Leuchtfeuer. Sie hat es aktiviert.«
Alle sahen ihn an.
»Wer hat was aktiviert?« fragte Mira.
»Die andere Welt ist nicht tot. Sie schläft nur. Der Leuchtturm ist wie ein Wecker«, murmelte er. »Und wenn er leuchtet, wird sie wach.«
Clara und Mira sahen einander an. Beide wussten, was jetzt kommen musste.
»Ich muss zurück«, sagte Clara. »Ich habe etwas dort gesehen, etwas, das nicht abgeschlossen ist.«
»Nein«, entgegnete Mira sofort. »Nicht allein, nicht noch einmal.«
»Ich bin nicht allein«, sagte Clara. »Du wirst bei mir sein, auch wenn du nicht dort bist.«
Dr. Voss hob die Hand. »Wenn Sie das wirklich tun wollen, dann brauchen wir eine neue Dosis, stärker als zuvor. Und wir brauchen Sicherheit. Was immer Sie zurückgelassen haben. Es ist jetzt hier. Wenn wir es nicht stoppen, breitet es sich aus.«
Draußen begann der Strom zu flackern. Ein summendes Geräusch drang aus den Wänden. Dann ein entferntes Kreischen, wie ein altes Funkgerät, das Stimmen aus einer anderen Zeit empfing.
»Was war das?« fragte Mira, obwohl sie die Antwort längst kannte.
»Es beginnt«, sagte Clara ruhig. »Das Licht ist wieder an.« Der nächtliche Flur der Klinik war still. Zu still. Selbst das übliche Summen der Lüftung war verschwunden. Kein Piepen der Geräte, kein Klirren von Besteck, keine Schritte auf Linoleumboden. Die Klinik hielt den Atem an, als würde sie spüren, was kommen würde. Mira stand an Claras Bett und hielt ihre gesunde Hand. Beide Schwestern sagten kein Wort. Die wenigen Lampen, die noch funktionierten, warfen ein kaltes, flackerndes Licht an die Wände. Der Stromausfall hatte weite Teile der Klinik lahmgelegt und die Notstromversorgung war instabil. Die Flure lagen in Halbdunkel, nur von Notleuchten gesäumt, deren Licht schwächer zu werden schien, je näher man dem alten Nordflügel kam.
»Wie viele sind betroffen?« fragte Mira leise.
Dr. Kelberg trat an sie heran, eine Aktentasche in der einen, ein Funkgerät in der anderen Hand.
13 Patienten berichten von Halluzinationen. 3 Pfleger sind verschwunden. Und in den Operationsräumen...«
Er hielt inne.
»Was?«
Mira sah ihn fordernd an. Es wurde etwas zurückgelassen, nach dem letzten Eingriff. Er öffnete seine Tasche und reichte Mira ein Foto. Unscharf. Der Aufnahmezeitpunkt war gegen 3 Uhr nachts. Es zeigte einen OP-Saal, eine metallene Liege und darauf etwas Schwarzes, das an der Decke hing. Auf den ersten Blick wirkte es wie ein Schatten. Doch bei näherem Hinsehen erkannte Mira die Umrisse. 8 Beine, ein gewölbter Leib, glänzend und feucht. Die Proportionen waren falsch, zu groß, zu lang. Und dann das Schlimmste. Die Facette, die aussah wie ein Gesicht. Menschlich, aber ohne Augen. Es ist eine von ihnen, flüsterte sie. Sie haben sich nicht nur in meinen Träumen versteckt. Wir glauben, sie hat sich durch einen Träger manifestiert. Ein Patient aus der psychologischen Abteilung wurde heute früh mit schwerer innerer Zersetzung eingeliefert. Laut dem Chirurgen befanden sich Spuren organischer Spinnenstrukturen in seinem Bauchraum. Clara stöhnte leise und zog die Decke enger um sich. Ihre Stirn war schweißnass. Sie hatte erneut Fieber. Ihr Körper reagierte auf etwas, vielleicht auf einen Rest jener anderen Welt, der noch in ihr arbeitete, oder vielleicht war es ein Signal, ein Ruf, der durch das Gewebe der Realität drang. Wir müssen handeln, sagte Mira fest. Wir müssen es beenden, sonst wird es nie aufhören. Dr. Voss trat in den Raum. Sein Gesicht war bleich, seine Augen gerötet. Er sah aus, als hätte er seit Tagen nicht geschlafen. Das Noctis-Protokoll hat neue Daten geliefert, sagte er und hielt ein Tablet hoch. Die Verbindung zur anderen Seite wird stärker und instabiler. Wir glauben, dass die Spinnen, wir nennen sie jetzt Eidolon-Arachniden, versuchen, die Schwelle zu öffnen. Sie sammeln Opfer, Erinnerungen, Seelen, alles, was sie brauchen, um vollständig durchzubrechen. Mira atmete tief durch. Wir haben sie nicht nur hereingelassen. Wir haben ihnen einen Weg gebaut. Clara öffnete mühsam die Augen. Ihre Stimme war kratzig. Dann müssen wir ihn wieder zerstören. Es gibt einen Weg, sagte Voss. Aber er ist riskant. Eine direkte Konfrontation auf ihrer Ebene, im Zentrum ihrer Welt, dort, wo der Leuchtturm steht. Der Leuchtturm. Clara sprach das Wort aus, als würde sie einen alten Namen rufen. Wir schicken euch gemeinsam, erklärte Voss. Das Protokoll kann synchronisiert werden. 2 Personen, ein Übergang. Vielleicht, nur vielleicht, könnt ihr die Quelle aufspüren und sie zerstören. Und wenn wir dabei sterben? Fragte Mira. Dann, Voss zögerte. Dann vielleicht ist das der einzige Weg, sie bei euch zu begraben. Stille. Draußen ertönte ein kreischendes Geräusch. Es kam aus dem Ostflügel. Jemand oder etwas schrie. Dann ein Poltern. Schritte. Ein Aufprall. Kelberg riss das Funkgerät hoch. Station 3, was ist da los? Bitte komm! Knacken. Rauschen. Dann nur ein Satz. Sie sind an der Decke! Die Verbindung brach ab. Mira drehte sich zu Clara. Ihre Schwester war bleich, aber sie nickte. Bereit? Fragte Mira. Clara flüsterte, nur wenn du es bist. Immer. Der Entschluss war gefasst. Das Noctis-Protokoll würde erneut gestartet werden. Die Vorbereitungen begannen noch in derselben Stunde. Während die Klinik im Chaos versank, während unsichtbare Wesen durch Wände krochen und Patienten in ihre eigenen Schatten flüchteten, rüsteten sich 2 Schwestern für den letzten Abstieg. Doch etwas beobachtete sie bereits aus den Ecken der Realität. Und es wartete. Die Klinik roch nach Desinfektionsmittel, Angstschweiß und etwas anderem, etwas Eisenhaltigem, das aus den Mauern zu sickern schien. Der provisorisch hergerichtete Infusionsraum, tief im Kellertrakt des Nordflügels, war der letzte Ort, an dem noch so etwas wie Kontrolle herrschte. Dr. Kelberg arbeitete konzentriert an den Präparaten, während Dr. Voss über einen Stapel Datenblätter gebeugt stand, auf denen handschriftlich Diagramme, Formeln und alte Symbole skizziert waren, die aussahen, als stammten sie aus einem Buch, das besser nie gefunden worden wäre. Mira und Clara saßen auf gegenüberliegenden Liegen. Über ihren Köpfen hingen grelle Operationsleuchten, deren kaltes Licht kaum Wärme spendete. Die beiden Schwestern hielten sich an den Händen, ihre Blicke fest ineinander verankert. Der Moment, in dem sie loslassen mussten, kam näher. Und sie wussten beide, dieses Mal würde es keinen sicheren Rückweg geben. Die Dosis ist doppelt so hoch wie beim ersten Mal, erklärte Dr. Kelberg. Euer Bewusstsein wird tief eintauchen, tiefer als zuvor. Das Ziel ist nicht nur eine Passage. Ihr sollt euch verankern können, kontrolliert, stabil. Aber? Fragte Mira. Aber wenn ihr zu tief geht, kommt ihr nicht wieder zurück. Clara atmete langsam ein. Ihre Stimme war ruhig, aber brüchig. Wir sind bereit. Voss trat näher. Er trug inzwischen ein schwarzes Tuch um den Hals, auf dem ein silbernes Zeichen eingestickt war. Zwei überkreuzte Halbmonde, eingerahmt von einem Kreis. Mira erinnerte sich. Dieses Zeichen hatte sie in einem ihrer Träume gesehen, in die Wand der Spiegelwelt eingeritzt, blutig, pulsierend. Das ist das Zeichen des Übergangs, sagte Voss. Die Wesen jenseits erkennen es. Vielleicht hilft es euch. Mira nickte. Vielleicht. Dr. Kelberg stellte die Injektionsspritzen bereit. Der Wirkstoff war milchig und dickflüssig, fast wie Quecksilber in Bewegung. Er zitterte in der Kammer der Spritze, als hätte er ein eigenes Bewusstsein. »Bereit?«, fragte der Arzt. Die Schwestern sahen sich ein letztes Mal an. Kein Wort. Nur ein Nicken. Die Nadeln glitten in ihre Rücken, punktgenau zwischen den Wirbelkörpern, tief in den Liquorraum. Ein brennender Schmerz fuhr Mira durch den Rücken. Sie wollte schreien, aber ihre Stimme versagte. Die Welt verzog sich. Geräusche wurden zu Krächzen. Licht wurde zu Schatten. Ihre Haut schien sich zu lösen, sich zu dehnen wie Zellophan, bis nur noch ihr Geist übrig war. Sie fiel. Nicht wie ein Körper fällt, sondern wie ein Gedanke. Sie stürzte nicht durch Raum, sondern durch Bedeutung. Jeder Moment, jede Erinnerung zersplitterte in Fragmente, die an ihr vorbeirasten wie zerbrochene Spiegel. Und dann stand sie. Gras unter den Füßen. Himmel über dem Kopf. Doch der Himmel war falsch. Er war grünlich, unruhig, gesprenkelt mit dunklen Sternen, die sich bewegten. Clara stand neben ihr. Ihre Augen glänzten. Ihr fehlender Arm war wieder da. Hier, sagte sie, fühle ich mich ganz. Mira schluckte. Das ist nur ein Trick, eine Illusion. Clara streckte die Finger aus. Und wenn nicht? Sie gingen los. Der Boden unter ihren Füßen war weich, aber nicht schlammig. Er atmete. Bei jedem Schritt spannte sich die Erde leicht an, als würde sie auf ihre Bewegungen reagieren. Die Luft war dick und voller Geräusche, die keine Sprache waren. Flüstern aus Richtungen, die nicht existierten. Der Weg war bereits da. Eine Schneise aus violettem Licht, eingefasst von knorrigen Baumgerippen, die sich wie Finger über den Himmel krümmten. Der Pfad führte sie nicht irgendwohin. Er führte sie dorthin zurück, wo alles begann, zum Leuchtturm. Doch er war nicht mehr derselbe. Er war gewachsen. Das schwarze Bauwerk ragte jetzt weit über den Horizont hinaus. Seine Oberfläche schimmerte wie Öl. Und von seiner Spitze ging ein Licht aus. Ein dunkles, pulsierendes Strahlen, das nicht leuchtete, sondern verfinsterte. Wo es hinfiel, wurde die Welt konturlos, bedeutungslos. Es war ein Licht, das nicht zeigte, sondern verbarg. Clara blieb stehen. Das ist die Quelle. Ich spüre es. Dann ist das unser Ziel, sagte Mira. Sie gingen weiter. Doch der Weg wurde schmaler, seltsamer. Formen tauchten auf. Gesichter im Boden, halb versunken. Hände, die aus der Erde ragten, aber nicht griffen. Sie schienen zu beten oder zu flehen. Einige flüsterten. Mira hörte ihren Namen. Und Claras. Und noch einen. Navar. Der Name war nicht gesprochen. Er war empfunden. Wie ein scharfer Schmerz, der sich ins Gedächtnis brannte. Er wartet, sagte Clara tonlos. Er weiß, dass wir hier sind. Dann lassen wir ihn warten, entgegnete Mira. Doch als sie das sagte, bebte der Boden. Aus der Ferne erklang ein langgezogenes Kreischen, wie das Geräusch von Eisen auf Knochen, und dann Bewegung. Aus den Rissen im Boden krochen sie hervor, die Spinnen, aber nicht wie zuvor. Diese Wesen waren größer, ihre Beine lang wie Laternenpfähle, ihre Körper aus pulsierender Dunkelheit. Ihre Bewegungen waren fließend, fast schön. Und in ihren Gesichtern, wenn man sie so nennen konnte, sah Mira etwas, das sie das Blut in den Adern gefrieren ließ. Sich selbst. Die Spinnen trugen ihr Gesicht. Sie rannten. Der Leuchtturm war nicht mehr weit. Doch mit jedem Schritt wurde die Schwerkraft instabiler. Der Boden kippte, zog sie seitlich, ließ sie taumeln. Clara hielt sich an Mira fest. Ihr Gesicht war schmerzverzerrt. Ihr wiederhergestellter Arm begann zu flackern, als wäre er nur eine Projektion, die sich langsam auflöste. Schneller, keuchte sie, bevor sie uns erreichen. Dann sahen sie ihn. Navar. Ein Schatten, zu groß, um ihn ganz zu erfassen. Er stand am Fuß des Leuchtturms. Kein Gesicht, keine Stimme, nur Präsenz. Er war ein Riss in der Welt. Ein Gedanke, der nie gedacht hätte werden dürfen. Und er drehte sich zu ihnen um. Die Zeit zersplitterte. Als Mira Navar ansah, geschah etwas, das sich nicht mit Raum oder Verstand erklären ließ. Es war, als würde ihre Wahrnehmung rückwärts fließen, als würde sie aus ihrem eigenen Körper gezogen und in eine tiefer liegende Schicht der Wirklichkeit gedrückt. Nicht einmal Clara konnte sie noch hören, oder existierte Clara in diesem Moment überhaupt. Dann kam Dunkelheit. Nicht die, die man sieht, wenn das Licht erlischt, sondern die Art, die im Innersten eines selbst wohnt, wie eine verborgene Tür, die man nicht öffnen will. Als Mira wieder sehen konnte, war sie nicht mehr sie selbst. Sie trug ein anderes Kleid, fühlte andere Haut. Ihre Hände waren nicht mehr die ihren. Zart, jünger, mit feinen Kratzern, die nach Feldarbeit aussahen. Sie stand auf einer Veranda. Vor ihr endlose Weizenfelder, der Wind flach und warm. Der Himmel war klar, durchzogen von weißen Streifen, als hätte ihn jemand mit Kreide bemalt. Neben ihr trat eine Frau hervor. Ihr Gesicht war Mira fremd und doch erschreckend vertraut. Ihre Augen waren die von Clara, nur älter, tiefer. Sie sprach ihren Namen nicht aus, doch Mira wusste plötzlich, wer sie war. Beatrice, Claras früheres Selbst. Und Mira selbst? Christine. Das spürte sie im Innersten, wie eine Erinnerung, die nie ausgesprochen wurde. Sie warten schon, sagte Beatrice leise und blickte über das Feld. Die Entscheidung ist gefallen. Mira oder Christine wollte antworten, doch der Körper, in dem sie steckte, bewegte sich selbstständig. Worte kamen über ihre Lippen, die sie nicht kannte. Willst du es wirklich tun? Du weißt, was es bedeutet. Beatrice schwieg. Dann nickte. Die große Reinigung. Der Krieg kommt. Aber wenn wir es richtig machen, können wir sie aufhalten. Die Monolithen müssen geöffnet werden. Nur dann können wir die Auserwählten in die wahre Welt schicken. Christine zitterte. Du weißt, was der Monolith verlangt. Beatrice sah sie an. Ihre Augen waren voller Trauer. Ein Opfer. Sie gingen gemeinsam über das Feld. Ihre Schritte führten sie zu einem Steinkreis, versteckt zwischen uralten Bäumen. In der Mitte ein Monolith aus reinem weißem Stein. Glatt, fast durchsichtig. Er pulsierte leise, als würde er atmen. Um ihn herum standen Männer und Frauen in Kutten. Ihre Gesichter waren still, aber auf eine fanatische Art entschlossen. Einer von ihnen trat vor. Sein Gesicht war eingefallen, seine Wangenknochen scharf. Er trug ein Messer, dessen Klinge aus demselben Material war wie der Monolith. Beatrice, bist du bereit? Sie nickte. Christine, Mira, schrie in sich hinein. Doch sie konnte nicht handeln. Der Körper war eine Erinnerung, ein Gefäß. Sie war nur Zuschauerin in einem Moment, der längst vergangen war und dessen Konsequenzen bis in ihre Gegenwart reichten. Beatrice trat vor, legte die Hand auf den Monolithen. Augenblicklich begannen Ranken aus weißem Gestein aus der Oberfläche zu wachsen, schlangen sich um ihre Finger, ihre Arme, ihren Brustkorb. Ihre Augen verdrehten sich. Sie murmelte Worte in einer Sprache, die keiner in dieser Welt sprechen sollte. Dann kam das Messer. Der Kultführer trat heran, schnitt ihr die Kehle auf, mit einer Effizienz, die keine Gnade kannte. Das Blut spritzte nicht, es wurde vom Monolithen aufgesogen, als wäre er durstig gewesen. Mit jedem Tropfen wurde er heller. Und dann lautloser Druck. Als hätte sich das ganze Universum in einen Punkt gezogen. Die Welt explodierte in Licht. Mira wurde aus der Erinnerung gerissen wie ein Fisch aus trübem Wasser. Sie schrie. Sie kehrte zurück, keuchte nach Luft, während sich die Farben ihrer Welt wieder zusammensetzten. Sie war zurück im Leuchtfeuerfeld, an Claras Seite. Doch etwas war anders. Clara sah sie an, und sie wusste es auch. Du warst Christine, flüsterte sie. Und du warst Beatrice, antwortete Mira tonlos. Die Erkenntnis war wie eine Kette, die sich um ihre Kehlen legte. Sie hatten das schon einmal getan. Und sie hatten versagt. Ihre früheren Ichs hatten die Kreaturen freigelassen, die Tür geöffnet, aus der Nava gekrochen war. Die Welt hatte es vergessen, aber die wahre Welt erinnerte sich. Immer. Deshalb zieht es uns zurück, sagte Clara. Der Kreis ist nie geschlossen worden. Der Monolith wurde nie zerstört. Und wir haben ihn versiegelt mit deinem Tod, fügte Mira leise hinzu. Beide sahen auf den Leuchtturm. Er war kein Gebäude. Er war der Monolith. Gewachsen, entstellt, über Jahrhunderte genährt durch Opfer, Träume und Blut. Und Navar war sein Wächter oder sein Gefangener. Ein Flüstern drang zu ihnen. Kein Geräusch. Eine Emotion. Bitterkeit. Hunger. Er will zurück, sagte Clara. Dann müssen wir ihn aufhalten, antwortete Mira, ein für allemal. Doch wie zerstört man etwas, das man selbst erschaffen hat? Der Wind in der wahren Welt war lautlos, aber unnachgiebig. Er rauschte nicht durch Bäume, denn hier gab es keine. Stattdessen fuhr er durch die Erinnerungen selbst, streifte durch vergangene Gedanken, zerriss alte Schuldgefühle und wirbelte sie wie Asche in die Gegenwart. Mira und Clara standen vor dem Monolithen, der aus dem Leuchtturm hervorgebrochen war, wie ein Dorn aus verwundeter Erde. Er war nicht mehr aus Stein. Nicht ganz. Seine Oberfläche war von rissiger Haut überzogen, gespickt mit Gefäßen, die wie Adern pulsierten. Dort, wo früher kaltes Licht erstrahlt hatte, glühte nun etwas Dunkleres, Tieferes. Es war kein Licht im eigentlichen Sinn, sondern eine Form von Wahrnehmung, ein Echo aus einem Bewusstsein, das älter war als Zeit. Mira trat näher, während Clara einen Kreis aus Symbolen in den modrigen Boden zeichnete. Der Ort hatte sich verändert. Wo zuvor verzerrte Felder und zuckende Wurzelstränge gewesen waren, breitete sich nun eine weite Fläche aus, durchzogen von leuchtenden Linien, die aus dem Monolithen selbst zu stammen schienen. Er ist nicht nur ein Tor, flüsterte Clara, er ist ein Wesen. oder ein Werkzeug. Vielleicht beides. Mira streckte die Hand aus, ohne ihn zu berühren. Allein die Nähe erzeugte einen Druck auf ihrem Brustkorb, als würde etwas Unsichtbares auf ihre Rippen drücken. Sie hörte Stimmen. Nicht aus der Luft, sondern aus sich selbst. Erinnerungen, die nicht ihre eigenen waren, drängten in ihre Gedanken. Ein Kind, das bei lebendigem Leib in einen Altar gebettet wurde. Eine Frau, die mit blutenden Augen über Felder ging und das Ende der Welt predigte. Männer, die sich selbst verbrannten, um ihr Bewusstsein in Stein zu binden. Der Monolith war nicht geboren worden. Er war erschaffen worden. Aus dem Tod anderer. Clara, sagte Mira und trat einen Schritt zurück. Wir haben ihn gebaut. Ich weiß. Nein. Nicht nur wir früher. Wir selbst. Jetzt. Gerade. Clara sah sie an, als hätte sie das bereits geahnt, aber nie aussprechen können. Ihre Lippen zitterten. Es ist zyklisch. Immer wenn wir hierher zurückkehren, geben wir ihm Form. Jedes Mal etwas mehr. Jedes Mal etwas menschlicher. Mira spürte, wie sich ihre Eingeweide zusammenzogen. Er lernt. Aus uns. Ein leises Knacken ging durch den Monolithen, als hätte er sie gehört. Dann begannen sich Öffnungen an seiner Oberfläche zu formen. Sie waren nicht symmetrisch, nicht gewollt, eher zufällig, wie Wunden, die sich ohne Zutun wieder öffnen. Aus einer der Spalten floss schwarze Flüssigkeit, dick, glänzend, dampfend. Und aus dieser Flüssigkeit krochen sie wieder hervor. Die Spinnen. Aber diesmal nicht allein. Zwischen ihren Beinen schoben sich Gestalten empor. Menschen. Oder etwas, das ihnen ähnelte. Ihre Haut war grau, als wäre sie aus Asche gemacht. Ihre Münder geöffnet zu einem stillen Schrei, ihre Augen leer. Ihre Bewegungen ruckartig, marionettenhaft. Das sind sie, flüsterte Clara. Die Auserwählten. Die, die wir geschickt haben. Die, die Beatrice damals erlöst glaubte. Mira wich zurück, doch einer der Körper blieb stehen. Lang, dürr, mit verformtem Gesicht. Er öffnete den Mund und heraus kam kein Laut, sondern ein Schwarm kleiner, schwarzer Wesen, die sich sofort in den Boden bohrten. Wir müssen es beenden, sagte Mira. Noch heute. Wie? Fragte Clara. Indem wir ihn zwingen, sich zu zeigen. Clara trat in ihren Zeichenkreis, der nun von selbst zu leuchten begann. Ihre Haut vibrierte, flackerte zwischen Fleisch und Licht. Dann müssen wir das Opfer vollenden. Aber diesmal mit Bewusstsein. Mira verstand. Ein Opfer, das sich selbst gibt, nicht das gegeben wird. Der Monolith bebte. Das Land schrie. Und aus seiner Spitze stieg Navar empor. Er hatte keinen festen Körper. Eher eine Präsenz aus schwebenden Fragmenten. Flügel, Arme, Gebeine. Jedes Teil, es erinnerte an etwas Menschliches, war aber falsch proportioniert, entstellt, widerwärtig. Und doch, es hatte eine Majestät, eine schreckliche Schönheit. Navars Stimme war keine Stimme. Sie war ein Gefühl, das aus dem Innersten kam. Angst, gepaart mit Verlockung, Hoffnung, durchtränkt mit Wahnsinn. Kinder des Kreises, sprach er durch das Mark ihrer Knochen. Ihr habt mich gerufen, und ihr werdet mich nicht wieder verstoßen. Clara trat vor. Ihre Augen glühten nun, nicht durch Licht, sondern durch Erinnerung. Sie sah Beatrice in sich selbst, die Frau, die einst alles geopfert hatte, und nichts erreicht hatte. Dieses Mal nicht, sagte sie. Mira stellte sich an ihre Seite. Gemeinsam begannen sie zu sprechen. Keine bekannten Worte, sondern Töne, die aus der Tiefe der Träume stammten, Laute, die der Monolith selbst einmal gekannt hatte. Sie schufen keine Magie. Sie riefen eine Wahrheit auf. Und der Monolith begann zu reißen. Navar schrie. Seine Form zerfiel, bildete sich neu, zerbrach wieder. Die Spinnen wandten sich, die Aschemenschen begannen zu brennen, nicht in Flammen, sondern Im Licht der Wahrheit, sie schrien nicht. Sie lösten sich einfach auf. Doch mit jedem Moment, in dem der Monolith brach, zerbrach auch die Welt um sie herum. »Wenn wir weitermachen, gibt es kein Zurück«, rief Mira. »Dann gehen wir gemeinsam«, antwortete Clara. Sie schlossen den Kreis. Der Monolith stürzte in sich zusammen und mit ihm das Leuchtturmlicht, die Landschaft, die Stimmen, die Schreie. Die wahre Welt stürzte in sich selbst. Es war ein Sturz ohne Richtung. Kein Fallen nach unten, sondern ein Verlorengehen in allen Richtungen zugleich. Clara und Mira hielten einander fest, obwohl ihre Körper längst keine festen Umrisse mehr hatten. Ihre Finger verschwammen zu Lichtadern, ihre Stimmen zu Echos in einem Vakuum aus Erinnerung. Um sie herum zersplitterte die wahre Welt, brach auf wie Glas unter Druck, aber statt Scherben war da nur Dunkelheit, durchzogen von fremdartigen Farben, die es in der Realität nicht geben durfte. Dann, wie ein Atemzug nach zu langer Stille, kam das Licht zurück. Sie standen inmitten der Klinik. Oder zumindest an dem Ort, den ihr Verstand als Klinik rekonstruierte. Die Flure wirkten verzerrt, als hätte man sie durch einen verdorbenen Spiegel betrachtet. Türen waren zu hoch, Fenster zu breit und an der Decke kroch etwas. Langsam, aber bestimmt. Die Spinnen waren nicht verschwunden. Sie hatten nur gewartet. »Das war nicht genug«, flüsterte Mira. Ihre Stimme war heiser, ihr Körper schwer. Der Übergang hatte sie geschwächt. Clara taumelte neben ihr, ihr linker Arm zuckte unkontrolliert, als würde sich eine fremde Kraft darin einnisten. Aus einem der Nebengänge kam jemand gerannt. Ein Arzt. Oder das, was von ihm übrig war. Seine Kleidung war zerfetzt, seine Haut grau. In seinen Augen flackerten Schatten. Er blieb abrupt stehen, als er die Schwestern sah. Ihr seid zurück? Seine Stimme klang, als würde er durch Wasser sprechen. Ihr habt ihn nicht gestoppt. Wir haben es versucht, sagte Clara keuchend. Aber er hat sich aufgeteilt, verteilt. In uns, in der Welt. Er ist nicht mehr ein Wesen. Er ist ein Zustand. Der Arzt begann zu lachen. Erst leise, dann schrill. Schließlich brach er einfach zusammen. Sein Körper zuckte noch ein letztes Mal, bevor er sich verflüssigte. Ein Strom aus dunklem Sekret, der in den Boden sickerte wie Öl. Mira schloss die Augen. Wir sind zu spät. Noch nicht ganz, sagte Clara und sah zum Ende des Ganges, wo sich der Boden geöffnet hatte. Dort, wo einst der OP-Bereich gewesen war, war nun ein klaffendes Loch in die Realität gerissen. Daraus stieg ein Licht. Das letzte Flackern des Monolithen, verankert zwischen den Welten, ein letzter Ankerpunkt. »Wenn wir es schaffen, es von innen heraus zu verbrennen«, begann Mira. »Dann könnten wir den Riss versiegeln«, vollendete Clara. »Aber der Preis«, sagte Mira, »war immer schon wir selbst«, antwortete Clara mit fester Stimme. Ohne ein weiteres Wort traten sie gemeinsam durch den Spalt. Der Übergang war anders als zuvor. Kein Gefühl des Fallens, kein Farbenrauschen. Nur Kälte. Absolute, durchdringende Kälte. Und dann Stimmen. Hunderte. Tausende. Sie riefen, schrien, lachten, weinten. Jeder Laut ein Stück Erinnerung. Jede Stimme ein Fragment einer verlorenen Seele. Die Realität vibrierte um sie herum, nicht wie Materie, sondern wie Wille. Dann standen sie wieder am Ursprung. Der Monolith war zurück. Doch diesmal war er nicht mehr still. Er pulsierte. Und mit jedem Puls breitete sich etwas aus. Risse im Raum, flackernde Schatten, die durch die Welt schnitten. Spinnen, groß wie Häuser, krochen aus den Öffnungen. Navar war nicht mehr sichtbar, denn er war überall. In der Luft, im Licht. In ihnen. Clara fiel auf die Knie. Ihre Haut war durchsichtig geworden. Ihr Inneres war von Adern durchzogen, die sich bewegten, als wären sie nicht aus Fleisch, sondern aus Gedanken. »Ich kann ihn fühlen«, hauchte sie.
Er ist in mir, in meinem Blut, in meiner Erinnerung.
Mira kniete sich zu ihr. Dann gib ihn nicht weiter.
Halte ihn. Fessel ihn.
Clara nickte. Ihre Augen begannen zu leuchten. Sie stand auf, trat vor den Monolithen, hob die Arme und schrie. Aber es war kein Schrei der Angst, es war ein Ruf, ein Bann. Der Monolith bebte. Seine Struktur begann zu reißen. Aus ihm quoll Licht. Echtes Licht. Heiß und blendend. Die Spinnen schrien, zogen sich zurück, der Boden vibrierte, der Himmel. Oder das, was hier als Himmel galt, brach auf. Clara stand mitten im Zentrum. Ihre Gestalt flackerte.
Mira, jetzt!
Mira verstand. Sie trat zu ihr, legte ihre Hand auf Claras Brust, genau über das pochende, fremde Herz, das sich in ihr eingenistet hatte. Und dann sprach sie den letzten Satz, den sie beide zuvor nie gekannt, aber immer gespürt hatten. Dein Name endet mit mir. Ein Lichtblitz. Ein Beben. Und dann nichts. Stille, langsam, sehr langsam öffnete Mira die Augen. Sie lag in einem hellen Raum. Weiße Wände. Ein Bett. Der Geruch von Alkohol und frischer Bettwäsche. Maschinen piepsten leise. Neben ihr ein Stuhl, auf dem jemand schlief. Clara. Ihr Arm fehlte wieder. Ihre Haut war blass, aber sie atmete. Sie lebte. Mira drehte den Kopf. Dr. Kellberg stand im Türrahmen, sein Gesicht müde, aber erleichtert.
Ihr habt es geschafft, sagte er. Ihr wart fort. 5 Monate.
Wir dachten... Mira schloss die Augen. 5 Monate. Sie hatte keine Erinnerung mehr an das Ende. Nur das Gefühl, dass etwas in ihr nun still war. Clara öffnete langsam die Augen. Sie sah Mira, lächelte schwach.
Sind Sie weg? Fragte sie.
Mira antwortete nicht sofort. Dann sagte sie leise,
nein, aber wir sind es nicht mehr.
Der Friedhof von Dunwich war alt. Die Grabsteine ragten wie moosbewachsene Zähne aus dem aufgeweichten Boden, ihre Inschriften verwittert, ihre Geschichten vergessen. Nur wenige Besucher verirrten sich hierher, und an diesem Tag schien die Stille besonders schwer auf der Welt zu liegen. Nebel kroch zwischen den Reihen der Steine, als würde er aus der Erde selbst geboren. Und mittendrin standen 2 Gestalten, schweigend, reglos, gezeichnet. Mira und Clara sahen auf 2 Gräber, deren Namen sie nicht kannten, deren Daten aber in ihnen ein tiefes Echo hervorriefen. Auf dem einen stand Christine Hansen, gestorben im Jahr 1999. Auf dem anderen Beatrice L. Hansen, gefallen im Jahr 1913. Kein Foto, keine Blumen. Nur die Jahreszahlen und ein Gefühl von Abschluss.
Das waren wir, flüsterte Clara.
Ihre Stimme war brüchig, ihre Augen müde.
Oder ein Teil von uns.
Mira nickte. Ihr Blick war leer, als würde sie in etwas sehen, das nicht mehr existierte.
Die Monolithen. Sie haben uns geformt. Immer wieder, in jedem Zyklus, in jedem Leben.
Und nun? Fragte Clara.
Ist es vorbei?
Die Antwort blieb aus. Der Wind wehte durch die kahlen Äste der Eichen. Eine Krähe saß auf einem nahen Stein und krächzte, als würde sie widersprechen. Nach dem Zusammenbruch des Noctis-Protokolls hatte niemand die Klinik wieder geöffnet. Offiziell galt sie als verloren, ein Brand in der Nacht, keine Überlebenden, keine Spuren. In Wahrheit war mehr geschehen. Viel mehr. 13 Patienten waren gestorben, 14 weitere nie gefunden. Dr. Voss war verschwunden, ebenso wie Dr. Kellberg. Nur eine notdürftig verschlüsselte Datei blieb zurück auf einem USB-Stick, den Clara später in einem Umschlag auf ihrem Krankenhausbett gefunden hatte. Darin Aufzeichnungen über das Experiment, alte Karten von Dunwich und eine letzte Nachricht von Voss.
Es war nie ein Kampf gegen die Wesen, hatte er geschrieben, sondern gegen uns selbst, gegen unser Erbe und gegen das, was wir nie hätten anrühren dürfen. Clara und Mira waren damals für tot erklärt worden. Und das war vielleicht die einzige Wahrheit, die niemand bestreiten konnte. Denn das, was nun in ihnen lebte, war nicht mehr ganz das, was vorher da war. Ihre Körper waren neu. In den Akten stand, sie seien in zwei unbeschrifteten Gräbern im Friedhof gefunden worden. Noch warm, ohne äußere Verletzungen, aber ohne Identität. Die Behörden vermuteten Organhandel oder Kulteinfluss. Doch niemand konnte erklären, wie diese Körper sich innerhalb weniger Wochen biologisch an die DNA der beiden Schwestern angepasst hatten. Es ist nicht nur eine Rückkehr, sagte Mira, während sie die Grabsteine musterte. Es ist eine neue Form. Clara schwieg. Sie fühlte es selbst. In Träumen. In Spiegeln. In den Rändern ihres Blickfelds. Etwas war geblieben. Etwas hatte sie überdauert. Nicht Navar selbst. Er war zerstört worden oder gebunden, tief in das Gefüge der wahren Welt eingebrannt, aber ein Rest. Ein Schatten. Eine Narbe. Hörst du das? Fragte Mira plötzlich. Clara hob den Kopf. Ganz fern, kaum wahrnehmbar, war ein Geräusch. Kratzen, Schaben, wie winzige Beine auf Glas. Ja, sagte Clara leise. Ich höre es. Sie verließen den Friedhof. Langsam, Schritt für Schritt. Keine Eile. Der Nebel wich ihnen aus, als würde er sie erkennen. Die Krähe erhob sich und flog davon in weiten Kreisen über die kahlen Felder. In der Ferne ratterte ein Zug über rostige Gleise, als Zeichen dafür, dass das Leben außerhalb weiterging. In einer Wohnung in der Stadt war ein Spiegel verhängt, und an seinem Rand, unter dem Tuch, bewegte sich etwas. Nur für einen Moment. Wie ein Reflex. Wie ein Zucken. 8 dünne Schattenbeine, die sich im Licht kräuselten und dann verschwanden. Und aus der Tiefe der Erinnerung, tief verborgen in Claras Innerstem, kam ein letzter Satz. Nicht gesprochen, nicht gedacht, sondern empfunden. Wir sind nur der Anfang. Mira trat an das Fenster und sah hinaus in die Dämmerung. Es ist nie vorbei, oder? Fragte sie. Clara antwortete nicht, denn manche Antworten brauchen keine Worte.